Meine Damen und Herren, jetzt wird ja dann danach jetzt eine etwas größere Pause sein. Danach geht es ja erst in 3 Wochen weiter, nachdem es jetzt so 3-mal hintereinander war. Wir sind beim letzten Mal gekommen bis zum Ende der Hegelschen Logik. Möchte da jemand noch etwas nachhaken, nachfragen, einwenden? Der Gedanke war ja zu sagen, es geht hier um die Vernunft, die sich dann eben realisiert in der Welt. Also die Logik ist der erste Teil, man könnte so sagen, die erste Philosophie. Bei Aristoteles hätte das Metaphysik geheißen, die also diese Vernunftstruktur der Wirklichkeit erarbeitet hat. Ich lese Ihnen einfach so einen Satz vom Hegel vor. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, dass dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist. So hat er das in der Vorrede ausgedrückt zum System. Also auch wenn man das in religiöser Sprache ausdrücken will, muss man sagen, es ist Gott vor der Schöpfung. Aber wir haben ja schon gesagt, Vernunft ist nur dann wirklich vernünftig, wenn sie die Wirklichkeit nicht scheut, sondern sich in ihr und in sie hinein realisiert. Und in theologischer Sprache nennt dann, das taucht einmal auf in der ursprünglichen Werkausgabe, diese erste Dimension der Logik, das wird dort auch genannt, das Reich des Vaters. In religiöser Sprache. Wir kommen ja noch auf die Trinität und es sagt, gerade im Blick auf die Trinität ist das Christentum die absolute Religion. Also die Logik wäre in religiöser Sprache, sagt er ausgedrückt, das Reich des Vaters. Nochmal, die absolute ewige Idee ist erstens, ich zitiere ihn einfach, ist an und für sich Gott in seiner Ewigkeit, vor Erschaffung der Welt, außerhalb der Welt. Zweitens, Erschaffung der Welt. Dieses Erschaffene, dieses Anderssein spaltet sich an ihm selbst in folgende 2 Seiten. In die physische Natur und den endlichen Geist. Also dadurch, dass sich überhaupt aus der Einheit Gottes etwas herauslöst und trennt, spaltet sich das in sich auch nochmal, damit die Spaltung eben auch realisiert wird. Wenn das bloß ein Eines wäre, würde ja nicht die Einheit wirklich verlassen, sondern es muss nochmal radikaler werden. Es spaltet sich in sich selbst noch einmal auf. Ich fahre fort mit dem Zitat. Dieses so Geschaffene ist so ein anderes, zunächst gesetzt außer Gott. Gott ist aber wesentlich, dies Fremde, dies Besondere, von ihm getrennt Gesetzte, sich zu versöhnen. So wie die Idee sich dirimiert hat, also sich aufgeteilt hat, abgefallen ist von sich selbst, diesen Abfall zu seiner Wahrheit zurückzubringen. Das ist Römisch 2, Römisch 3 dann. Das ist der Weg, der Prozess der Versöhnung, wonach der Geist das, was er von sich unterschieden hat, in seinem Urteil mit sich geeinigt hat und so der Heilige Geist ist, der Geist in seiner Gemeinde. Also hatte ich das ja schon angesprochen, das eine teilt sich, um eben nicht als eines gegenüber der Vielheit begrenzt zu sein, es lässt die Vielheit aus sich heraus, aber es schöpft sie auch wieder zurück in sich und das ist dann der Heilige Geist als der Geist in seiner Gemeinde. Das werden wir noch im Einzelfall näher sehen. Ich hatte schon angesprochen, dass diese religiöse Sprache noch nicht ganz adäquat ist. Was er jetzt hier Reich des Sohnes nennt, bildet ja zunächst mal nur den 2. Teil des Systems, nämlich die Naturphilosophie. Also die Logik, 2. Teil Naturphilosophie, 3. Teil Geistphilosophie. Natur, wie definiert Hegel Natur? Natur ist die Idee in der Form des Andersseins. Also an sich ist Idee die Identität mit sich selber, aber sie wäre nicht die Kraft, die sie wäre, wenn sie sich nicht auch im Anderssein behaupten könnte. Und die Aufgabe der ganzen Naturphilosophie ist, zu zeigen die Vernünftigkeit des Wirklichen. Und das fängt ja mit der Mechanik an, mit Raum, Zeit, Materie, Bewegung, über die Physik von Sonne und Licht bis zu den chemischen Prozessen, zur Organik, über Pflanzen und Tiere zum Menschen und zur Arzneiwissenschaft. Also er versucht, sein Programm auszufüllen. Das ist so das Faszinierende bei Hegel, und dass er sagt, ich kann nicht bloß irgendwas behaupten, sondern ich muss es auch ausweisen, ich muss es zeigen. Er muss also zeigen, und deswegen dieser unglaubliche Wissen, auch an materialem Wissen seiner Zeit, das ist erstaunlich, was er da alles sich erarbeitet und gewusst hat, um ganz konkret nah dran an der Wissenschaft zu zeigen, dass die Welt tatsächlich vernünftig ist. Da wird nur darauf hingewiesen, auf diese Panne, die er da erlebt hat im ersten Jahr in Jena, wo er dann nachgewiesen hat, dass da die, bei den Planetenabständen, die so groß sind, dass da eigentlich was sein müsste, aber da fehlt was. Und er meint dann mit einer kleinen Korrektur beim Plato nachweisen zu können, warum das fehlt, und hört dann erst später, dass vor einem halben Jahr der Stern entdeckt worden ist, der Merkur. Aber das hat sein Renommee überhaupt nicht berührt. Er war trotzdem Mitglied der Physikalischen Astronomischen Gesellschaft. Das war kein Problem. Aber sein Grundgedanke, der, die Welt ist vernünftig, und das muss ich eben herauskriegen, was daran die Vernunft ist, dass er das feststellt. Und der Höhepunkt der Vernünftigkeit des Wirklichen, auch das hatte ich schon kurz angesprochen, ist im Individuum gegeben. Und im Individuum reicht zugleich der Widerspruch dem Allgemeinen gegenüber auch seine Spitze. Ein Individuum, das in sich steht und dem ganzen anderen Allgemeinen gegenüber, das ist zugleich nochmal eine ganz scharfe Entgegensetzung. Und Hegel sagt dann auch da im Paragraphen 375 seiner Enzyklopädie, diese Selbstabgrenzung des Besonderen ist die ursprüngliche Krankheit und der angeborene Keim des Todes. Also Hegel macht einen scharfen Unterschied zwischen Besonderem, das wäre das Individuum, und der Einzelheit. Einzelheit, das, was dann beim Menschen der Person heißt, ist an sich also die gefüllte Form von Allgemeinheit und Besonderheit. Besonderheit ist erstmal so diese Zerfällung, zu der es kommt. Das, was wir eben Individuum nennen, und Individuum ist ja ein Einzelfall der Art. So dass der Mensch als Individuum weniger ist als die Menschheit, während er als Person gar nicht gezählt werden kann. Deswegen, wenn einer sich im Berg versteigt, setzen 7 oder 8 oder 10 Leute ihr Leben aufs Spiel dafür. Hier wird nicht gezählt. So wie der Begriff der Würde nichts sagt zum Wert. Wert ist immer ein Mehrwert oder weniger Wert. Würde schlechthin nicht unvergleichbar. Auf sowas muss es dann hinauslaufen. Also Krankheit im üblichen Wortsinn besagt schon, dass sich gegen diese Selbstherrschaft des Individuums im Organismus das Allgemeine durchsetzt. Man könnte sagen, also die Entropie, dass die anfängt, sich wieder durchzusetzen. Diese zunehmende Unordnung. Ein Organismus ist ja anentropisch, der schafft es eben, sich abzugrenzen von der Umwelt. Und das wird hier wieder aufgehoben. Und wo dieser Sieg bewusst wird, da erscheint als seine Wahrheit der Geist. Nicht? Wenn mir das bewusst wird, dass das Individuum sich aufhebt ins Allgemeine, erinnern sich zurück, wie wir das schon hatten, eigentlich bei dem Duell zwischen den Rittern. Es kommt darauf an, das eigene Leben nicht als das Höchste anzusetzen, sondern eben die Ehre, die Gemeinsamkeit, diesen Rang des Personalen. Und dafür setzt man auch sein individuelles Leben aufs Spiel. Das taucht hier wieder auf. Und so ist also zuerst die Idee in die Realität gegangen. In der Realität zeigt er so mit den wachsenden Stufen der Besonderung bis hin zum Individuum, zeigt er, wie sich hier der Geist gegenüber der Materie durchsetzt, aber wie das zugleich dialektisch ein sich Verfehlen gegenüber dem Allgemeinen ist, in der Absonderung. Sünde heißt auch Sonderung, nicht? Absonderung steckt da drin, ich steige also aus der Gemeinsamkeit eigentlich, und deswegen ist das schon, wie er gesagt hat, der angeborene Keim des Todes. Diese Position. Und wenn das jetzt nun gewusst wird, dann ist das die Entdeckung des Geistes, und damit sind wir im dritten Teil des Systems der Geistphilosophie. Und die Geistphilosophie hat wiederum drei Abteilungen. Erstmal der subjektive Geist, also das geistige Individuum, wir als Individuum und Person. Das ist das Erste. Da geht es um die Anthropologie als Seelenlehre, es geht um die Phänomenologie, das ist jetzt Thema des Bewusstseins, des Selbstbewusstseins, der Vernunft, der Psychologie. Und die zweite Abteilung behandelt den objektiven Geist. Das ist eine Neuprägung Hegels. Objektiver Geist. Er meint mit objektivem Geist nicht den objektivierten Geist. Also objektivierter Geist wäre zum Beispiel ein Buch oder ein Artikel oder ein gemaltes Bild. Nein, hier ist objektiver Geist gemeint. Das heißt, er will, das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie wir das richtig ausdrücken sollen. Wir haben, also, wir sprechen von einzelnen Individuen und Geistsubjekten. Wie drücken wir aus, wie nähern wir uns philosophisch einer Gemeinschaft? Was ist eine Familie? Was ist ein Volk? Was ist ein Staat? Was ist eine Institution wie diese Hochschule? Scheler wird dafür den Ausdruck Gesamtperson bilden, sagt, es gibt also die Individualperson und die Gesamtperson. Hegel hat den Ausdruck objektiver Geist dafür genommen. Denn es kann offenbar nicht reichen, zu sagen, Geist gibt es erstmal nur in den Individuen und dann haben die Individuen mehr oder weniger noch Beziehungen zueinander. Aber eigentlich wirklich sind nur die Subjekte. Und schon die Beziehungen ist was sehr viel Schwächeres, haben wir schon von geredet, wie schwach die Beziehung ist. Denn so steht das Ding da hier links von mir und so steht es rechts von mir und hat überhaupt nichts getan. Von dort her die Frage, wie denke ich jetzt die Einheit von so etwas wie Polis oder Staat oder Gemeinschaft? Und da prägt Hegel jetzt den Begriff objektiver Geist, die eine eigene Wirklichkeit, eine eigene Struktur hat, in Analogie zum individuellen Geist. Uns fehlen dafür die Kategorien. Das geht bis zu dem Hauptwerk von Johannes Paul II., Person und Tat, wo er sagt, wie soll ich Gemeinschaft denken? Und er sagt, das schwankt immer hin und her zwischen dem Idee-Totalitarismus. Die Einzelnen sind nur Teile, nach dem Bild, das ja schon bei den alten Römern begegnet, mit dem Organismus. Wir Einzelne sind nur Glieder am Organismus. Das Bild wird ja auch verwendet im Neuen Testament, auch für die Kirche und für die Christenheit. Wenn man das wörtlich für sich nimmt und nicht ergänzt, verstößt das gegen die Würde der Person. Denn wir sind keine Teile, sondern wir sind Teilnehmer. Ein Teil kann nicht teilnehmen, sondern nur ein Ganzes kann teilnehmen. Also das ist das Problem, was dort auftaucht, sodass dann Wojtyła das in seinem Buch so durchführt, dass er auf der einen Seite, das war eben das, was er erlebte in seinem Vaterland, eben den Kommunismus mit der Diktatur des Gesamt gegen die Individuen, sagt, und auf der anderen Seite gibt es den Individualismus, wo die Individuen alles sind und der Staat nicht zählt. Wie Böll gesagt hat, er braucht keinen Staat, außer dafür, dass die Laternen brennen, wenn er betrunken nach Hause kommt. Sonst ist da eigentlich nichts nötig. Also die Frage ist, wo bringe ich diese eigene Wirklichkeit aus, die zum Ausdruck kommt, wenn man in Wien etwa vor den Kroninsignien steht, vor der Krone und dem Zepter oder so des Heiligen Römischen Reichs Deutscher Nation, da kann man noch ein bisschen davon ahnen, dass es hier eine so eine Gemeinschaft gibt. Mein Lehrer Max Müller sprach immer von einer Repräsentationsontologie. Also gegenüber Gehlen, der so gesagt hat, wir sind eigentlich Mängelwesen, Ausdruck, der auf Herder zurückgeht, Mängelwesen und wir haben die Vernunft, um unseren Instinktmangel auszugleichen. Und so die ganze Kultur eigentlich als eine Krückeneinrichtung, weil wir nicht genug Instinkte haben. Und dann sagt man so, nein, das ist genau nochmal ein Rang des menschlichen und des freiheitlichen Repräsentation als solche. So wie Aristoteles sagt, wir brauchen den Staat, um zu leben, weil wir so Gruppenwesen sind wie Bienen und Ameisen oder so etwas. Aber wir brauchen den Staat nicht bloß zum Überleben, dadurch kommt er zustande, sondern wir haben den Staat, sagt er dann, wegen des Eusäen, um eben human zu leben. Das ist selber nochmal eine Verwirklichung von Freiheit und Geist, Gemeinsamkeit, die sich ausdrückt. Das steht also nicht bloß in Funktion des Individuums. Und diese Bestimmung, die, wie gesagt, diesen objektiven Geist, der hat jetzt auch wieder Stufen. Und da ist die erste, die des Rechtes. da herrscht die Dimension des Vertrags, der knüpft an das alte römische Recht an. Person wird bestimmt durch Eigentum und Eigentum durch Person. Im klassischen römischen Recht ist die Familie eine Person, vertreten durch den Pater Familias. Deswegen gibt es keine Möglichkeit, zunächst mal etwa rechtliche Auseinandersetzungen innerhalb der Familie zu führen. Das sind Dinge, die kommen dann erst in der späteren Kaiserzeit, nachdem schon so viele Leute umgebracht worden sind und das alles nicht mehr so richtig funktioniert. Dann wird dann etwas anders gedacht, aber ursprünglich war das so, die ganze Familie ist eine Person und der gehört das und sie wird repräsentiert durch den Pater Familias. Familie heißt natürlich nicht Kleinfamilie, sondern eben mit dem Gesinde und all dem dazu, wie mit dem Oikos. Also das ist so die erste Basis, dass das Recht, die Dimension des Vertrages. Ein Vertrag funktioniert aber nur, wenn ich zugleich die Moral habe, Verträge zu halten. Und deswegen lässt Hegel die Dimension des Vertrages übergehen, eine Stufe höher, reflektierter, durchgeführter, im Bereich dessen, was er Moralität nennt. Das ist dann die Dimension des Gewissens. Sie merken, wie es hier so, ich hoffe, Sie merken es und ich kann ein bisschen deutlich machen, wie Sie hier so verschobene Parallelen zu den früheren Schritten sehen. Also zunächst mal habe ich den Vertrag und es sind die Verträge als Verträge und der Einzelne steckt da in seinem Privateigentum. Jetzt kommt die Moralität mit der Gesinnung des Einzelnen und dem Gewissen, das ist ein Fortschritt. Eine größere Reflexion, größere Wachheit, größeres Bewusstsein, aber es führt auch in eine neue Dialektik hinein. So wie wir vorhin hatten, das Individuum hat den Keim des Todes in sich, weil er sich absetzt gegenüber dem Allgemeinen, stößt Hegel auf dasselbe, wenn man vom Gewissen redet. Er sagt nämlich, formal landet der Gewissenhafte genau dort, wo der Verbrecher landet. Was ist das Gemeinsame beim Gewissenhaften und beim Verbrecher? Dass er sagt, ich stehe für mich. Für andere mag da irgendwas gelten, aber hier stehe ich und kann nicht anders. Ich folge meinem Gewissen. Das heißt in hegelischer Sprache, der verweigert die Kommunikation. Das Gute ist hier dasselbe wie das Böse. Und im Gewissen schlägt dialektisch das Gute in das Böse um und das Böse in das Gute, weil eben gerade die Gemeinsamkeit aufgekündigt wird. Also ein notwendiger Schritt, der hier gemacht wird, der aber in sich erstmal sich verrennt. Sie erinnern sich zurück, was wir gesagt hatten über die Versöhnung zwischen dem Guten und dem Bösen, dass hier jeder sich im anderen erkennt und dass dann die beiden voneinander gegeneinander stehenden Ich von ihrer Gesondertheit absehen und sich das Ich zur Zweiheit ausdehnt. So hat man das auf dieser früheren Stufe, nicht? Und das taucht in der Phänomenologie. Und das taucht jetzt hier wieder auf. Wenn ich stehen bleibe bei dem Schritt des Gewissens, dann ist hier keine Kommunikation, keine Gemeinsamkeit möglich, sondern die Gemeinsamkeit kommt erst, wenn ich jetzt von dem spreche, was Hegel Sittlichkeit nennt, im Unterschied zur Moralität. Also das Prinzip der Moralität ist das Gewissen des Einzelnen. Den trifft der kategorische Imperativ, kantisch jetzt gesprochen, nicht? Sittlichkeit ist der gemeinsame Geist in der Familie, in der bürgerlichen Gesellschaft und im Staat. Hier kommt auch die berühmte Trennung dann von Gesellschaft und Staat, die auch auf Hegel zurückgeht. Das hat man früher nicht unterschieden. Er macht den Unterschied, da will ich gleich noch was zu sagen. Also der erste Schritt ist also der, ich gehe aus dieser Moralität der Kontaktlosigkeit und abgebrochenen Kommunikation des eigenen einsamen Gewissens heraus in einen gemeinsamen Geist. Als erstes in der Familie. Das dort eben zusammengehalten wird und steht und hier was aufgebaut wird und man hier eine Großperson in irgendeiner Weise hat. Das ist in dieser Moralität gegeben, in dieser Sittlichkeit gegeben, mit all den Grenzen, die es hat. Deswegen hat man immer wieder darauf hingewiesen, dass es von Jesus an zur Familie hin immer so eine Reserve in der Kirchengeschichte gegeben hat, in der Christentumsgeschichte, dass die nicht so ganz mit den Familien hatten. Weil das sind dann so die Clans, die Blocks, die dann da auftreten, die dann zeitlang eben da unter sich die Papstwürde und die Kardinalswürden da verschachern oder so etwas, nicht? Und deswegen gab es immer die Spannung, zum Beispiel auch beim Jesuitenorden, wenn so junge Adlige dann von zu Hause weggelaufen sind und in den Orden, die mussten sie nach Italien schaffen oder sonst wie, ich weiß, oder eben aus Italien raus, wenn es um Italiener ging, dass man da gucken musste, wie kommt man damit zurecht. Denken Sie auch Thomas von Aquin, der ja eigentlich nach Vorstellung seiner Familie Abt von Monte Cassino werden sollte. Und er dachte, nein, ich gehe zum Bettelorden. Dann haben sie auch erstmal eingesperrt und versucht zu erreichen, dass er das aufsteckt. Aber da war bei ihm nichts zu wollen. Dann haben sie ihn halt Dominikaner werden lassen. Nicht? Also diese Spannung zwischen den Familien bis hin, dass ja früher auch in der Kirche nicht die Familien zusammensaßen, sondern da die Jungs und die Mädchen und die Frauen und die Männer, nicht? Also so hatte das die Kirche nicht mit der Familie. Aus diesem Bild heraus, dass Familie so etwas ist wie so ein eigener Kosmos, eine eigene Welt mit eigenem Sacroegoismo, die dort gilt und besteht. Also das war so die erste Stufe. Dann kommt die bürgerliche Gesellschaft, die nennt Hegel auch mal das geistige Tierreich. Warum? Weil in dieser Dimension der Gesellschaft, die eben sehr stark von den großen Familien bestimmt ist, dort herrscht eben der Egoismus der Einzelnen. Das ist ja dieser Gedanke des Liberalismus, wie in der Bienenfabel von Mandeville, nicht? Private Vices, Public Benefits. Die Laster der Einzelnen, die Interessen, die Egoismen der Einzelnen führen zum Wohl des Ganzen. Das denkt man so, dass das dann irgendwie sich so ausbalanciert und sich hält. Und deswegen kann Hegel das glatt das geistige Tierreich nennen. Sagt er, hier geht es also nicht um Sittlichkeit, sondern hier geht es um Gruppenegoismen. Mit der Vorstellung, dass sich das irgendwie schon ausbalanciert. Das war eben ja die Meinung des Liberalismus. Wir wissen heute, dass das nicht so geht, sondern dass da irgendwelche Sozialkorrekturen gemacht werden vom Staat her, weil die Voraussetzung, dass sich das balanciert, ja, wo geht, wenn die ungefähr gleich kräftig sind, die verschiedenen Mitspieler, und das ist eben genau die Frage. Deswegen werden bei uns heute dann Monopole oder monopolähnliche Dinge verhindert, und man versucht es wenigstens, nicht? Bei den Benzinfirmen kriegen sie es ja auch mal, bis jetzt haben sie es nicht hingekriegt, nicht? Deswegen zahlen wir da mehr. Also, dass man da guckt, wie sieht das im Einzelfall aus. Gesellschaft ist also dieser Bereich der Egoismen, die gegeneinander im Kampf liegen, und Staat ist dann der Ort der ausdrücklichen Sittlichkeit. In der klassischen Sprache könnte man das so ausdrücken, im Staat geht es um das Bonum Commune, um das gemeinsame Wohl. Und so hat man dann früher auch schon eigentlich in der Erziehung der Prinzen, der jungen Könige, also der jungen Prinzen, darauf gesorgt, dass die eben diesen Sinn für das Gemeinsame mitbekamen. Sagen, ich habe für das Ganze zu sorgen, nicht für mich und nicht für meine Familie, sondern ich bin für das Ganze da. Deswegen ist so der Staat dann für Hegel in dieser Konzeption die eigentliche Verwirklichung der gemeinsamen Sittlichkeit. Und drum gibt es immer eine Spannung zwischen Gesellschaft und Staat, dass die dort drin liegt in seinem Entwurf. Der Staat ist dann so dieser Ort der organisierten und verwirklichten Sittlichkeit, der herrscht. Das war also die zweite Dimension. Die erste war also der individuelle Geist, der subjektive Geist, die Subjekte, Psychologie und was da alles hineingehört, Pädagogik, all diese Geschichten. Zweitens der objektive Geist mit Moral, Sittlichkeit, Familie, Gesellschaft, Staat. Und den dritten Schritt, den nennt Hegel den absoluten Geist. Und den Übergang von der zweiten Abteilung, also dem objektiven Geist zum absoluten, den bildet für ihn die Geschichtsphilosophie. Das ist auch eine Neuerfindung von ihm. Es gab vorher schon Geschichtstheologien, die Kirchen bei Augustinus vor allen Dingen, das angesprochen hat, eines dieser großen Bilder sind diese sechs Wasserkrüge bei der Hochzeit von Kana, als für die sechs Zeitalter, die dort hineingehören. Also dieser Gedanke der Geschichtstheologie, den hat es schon gegeben, nur hat sich bis dorthin eigentlich niemand so richtig getraut, eine Geschichtsphilosophie zu machen. Wir hatten das schon angesprochen, Hegel sagt, wenn tatsächlich das Vernünftige wirklich wird, dann ist überhaupt nicht zu begreifen, dass das Vernünftige nur in der Natur wirklich werden sollte und nicht auch in der Geschichte. In religiöser Sprache Vorsehung, hatten wir gesagt. Und drum entwickelt er das dort und er definiert die Geschichte als den Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. Sie merken, es geht immer um Fortschritt, nicht? Es geht immer von einfachen Formen zu differenzierteren, zur Häufung der Probleme und der Differenzierungen, wie der Differenzen. Und so sagt er es also, Geschichte, der Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit. In Asien ist erstmal einer frei, das sind so die Diktatoren, die dort in ihrer Willkür herrschen, dann werden einige frei und am Ende sind dann alle frei. Das ist das, was eigentlich erreicht werden soll und da wandelt so der Geist von Osten nach Westen. Und am Schluss schreibt er auch, der wird dann demnächst nach Amerika rübergehen, er kann sich nur nicht vorstellen, wie das da wird. Nicht? Und das ist so die Vorstellung, dass sich das immer mehr differenziert in diesem Bewusstsein der Freiheit, wo ein Höhepunkt, der Höhepunkt dieses Bewusstseins der Freiheit ist natürlich für ihn das Christentum, die Inkarnation, die Einheit von Gott und Mensch im Gottmenschen. Das wird aber im klassischen, in der katholischen Phase noch nicht ganz erreicht, weil sich das nochmal so abspiegelt, dass da eben Rom das Zentrum ist und die anderen von dort her dann auf Rom bezogen sind. Die eigentliche Befreiung bringt dann die Reformation. Dass jetzt jeder Einzelne den Geist hat und diese Trennung von Laien und Klerus, dass die ausfällt. Das ist dann die wahre Befreiung, die dort eintritt. In seiner Jugend war er natürlich begeistert von der Französischen Revolution, auch um einen Freiheitsbaum getanzt und dann kam auch der Kurfürst vorbei und es drohte ihm auch, dass er da vom Stift geworfen wird in Tübingen. Es ging dann aber nochmal gut. Später hat er eben dann davon gesprochen, von dem Schrecken, von dem Terror der Französischen Revolution, und sagt, nein, der eigentliche Ort der Befreiung und der Durchstoß zur Freiheit ist die Reformation. Dass niemand angewiesen ist auf ein äußeres Lehramt und die Laien nicht auf den Klerus angewiesen sind, sondern dass der Geist in jedem ist. So wie es ja auch Petrus in seiner Pfingstpredigt hält, dass er sagt, der Geist wird ausgegossen auf alle Knechte und Mägde. Und niemand muss hinhören auf den anderen, um das von dort zu erfahren. Nicht, das ist ja diese Konzeption, die dort drin steckt. Und das ist für ihn dann in der Höhe gegeben, natürlich dann im akademischen Vollzug. Das ist ja dann in der reformierten Kirche sind es die Professoren, sodass er dann auch immer sagt, also die eigentlichen Bischofsstühle, die eigentlichen Lehrkanzeln, das sind eben die Professoren. Stühle. Das war so früher so, nicht? Dass man eben sagt, bis hin zu dieser Karikatur, wo da so jemand so eine Fliege anguckt, die da stirbt und sagt, stirb in Ehren, ein deutscher Professor guckt dir zu. Nicht? Also diese merkwürdige Vorstellung, die die Leute da zwischendurch hatten, kann sich schon wirklich nur wundern. Also dieser Gedanke, der dort drin steckt, sagt, unsere Lehrkanzeln sind eben, unsere Predigtkanzeln sind die Lehrkanzeln. Da war er dann eine Reihe von Jahren, war er Rektor, Direktor eines Gymnasiums in Nürnberg. Und dann hat er immer zu jedem Schuljahrseröffnung dann immer Reden gehalten, die sind auch erhalten, wo er das dann immer so betont. Nicht stark, als dieser Gedanke der Bildung und der Entwicklung von dort her besteht, um das weiterzubringen. Also die Geschichte, eine Geschichte im Fortschritt vom Bewusstsein der Freiheit, denn was nützt mir die Freiheit, wenn ich ihrer nicht bewusst bin, wenn ich davon keinen Gebrauch mache, wenn ich sie nicht vollziehe. Das ist also nötig, was hingehört. Da treffen sich dann tatsächlich, und jetzt zuhöchst eben im sogenannten absoluten Geist, die Wirklichkeit des Vernünftigen und die Vernünftigkeit des Wirklichen. Und wiederum hat er hier drei Sphären. Die Kunst, die Religion, die Philosophie. Das ist, macht für, diese drei Sphären machen für ihn den absoluten Geist aus. Was geschieht in diesen? Warum sind wir hier im Absoluten? Weil es sich hier auch nochmal gelöst hat von dieser großen neuen Einheit Staat. Es gibt außer eben den Volksgeistern, die so die Fackel weitertragen. Irgendwann sind die Griechen die Entscheidenden und dann sind die Römer die Entscheidenden und dann sind immer die Deutschen die Entscheidenden oder so. Hier geht es jetzt um den Weltgeist überhaupt, der hier sich zeigt und auswirkt. Hier geht es über die ganzen Grenzen hinweg. Übrigens hat er als er dann noch in Jena war, dann gab es ja eine große Schlacht Jena-Auerstedt und dann hat er den Napoleon da vorbeireiten sehen und dann können Sie manchmal lesen, er hätte gesagt, er hätte dort den Weltgeist zu Pferde gesehen. Das ist einfach falsch berichtet, er hat nie gesagt Weltgeist, sondern Weltseele. Also er hat zwar den Napoleon geschätzt und diese großen Gestalten des Geistes, aber er hat niemals behauptet, der Napoleon wäre der Weltgeist. Aber immerhin, die Weltseele hat er schon gesagt, die Weltseele zu Pferde. Die da kann. Goethe war ja auch ganz angetan von Napoleon. Also, woher jetzt diese Stufungen? Es geht, ich darf Sie nochmal wieder daran erinnern, es geht immer um die Wirklichkeit des Vernünftigen und um die Vernunft des Wirklichen. Und da ist auf der Ebene der Kunst und vor allen Dingen auf der Kunsttheorie, auf das Bereden der Kunst, da ist der entscheidende Vernunft des Wirklichen und des Wirklichen des Vernünftigen genau das, was das Kunstwerk ausmacht. Indem nämlich hier Idee und Material sich miteinander verbinden. Und hier gezeigt wird, wie eben das Material, Ton, Stein, Farbe, was ich nehme, zugleich ein adäquater Ausdruck von Geist, von Ideen wird, das hier geschieht. In der Kunst geht es, und in der Kunsttheorie geht es um das Schöne. Das Schöne definiert Hegel als das Scheinen der Idee. Was Idee war, haben Sie noch in Erinnerung? Idee hieß, das sich Zeigen der Einheit von Vernunft und Wirklichkeit oder vom Begriff und Materialität. Das war Idee. Und jetzt das Erscheinen der Idee, also das Aufleuchten, das sich Zeigen der Idee, das ist das, was Schönheit heißt, und darum geht es im Kunstwerk. Hegel ist energisch gegen eine Philosophie der Naturschönheit. Da setzt er sich von Kant ab. Kant behandelt die Naturschönheit, und die ist dann ja auch inzwischen wieder immer wieder neu entdeckt worden. Aber für Hegel ist klar, er sagt, im Umgang mit der Natur kann ich mit der Schönheit nichts anfangen. Das sieht man daran, dass in der Naturwissenschaft die Dinge nicht nach der Schönheit eingeteilt werden. Sondern das ist eine Sache des Geistes, der den Formen begegnet. Also wo es um diese Realisierung der Schönheit geht, als des Sichtbarmachens von Vernünftigkeit des Wirklichen und der Wirklichkeit des Vernünftigen. Und dann ordnet er die Kunstwerke danach an und die Kunstepochen auch wieder hier der Differenziertheit dieser Dimensionen. Am Anfang steht für ihn so nach allen möglichen Frühformen die ägyptische Kunst. In der ägyptischen Kunst ist das eigentliche Werk die Architektur, die Gebäude, die großen Tempelstraßen und die Tempelwege. Natürlich gibt es da auch Plastiken, aber das Entscheidende, die Mitte, sagt er, der ägyptischen Kunst, sind die Gebäude. Der Raum, religiös jetzt ausgedrückt, der Raum, in dem dann die Götterbilder sind. Aber da müssen gar keine Götterbilder da sein, das sind auch oft dunkle Räume, da muss gar nichts drin sein, das ist nicht das Entscheidende. Auch bei der ägyptischen Kunst ist es dann so, dass wir da noch diese Tiergestalt der Götter haben, nicht? Horus ist ein Falke und so, diese Figuren, die dorthin gehören. Das ist also so eine erste Stufe der Kunst dort. Dann kommt die eigentliche Mitte dieser alten Kunst, das sind die Griechen. Und für die Griechen steht im Zentrum der Kunst, so sieht es also eher, die Plastik. Und der eigentliche Gegenstand der Plastik ist die menschliche Gestalt. Und das ist die größte, unmittelbarste Verwirklichung von Vernunft, des Wirklichen und Wirklichkeit der Vernunft in der Gestalt des Menschen, der eben dann zugleich ja schon als göttlich gesehen wird. So wie es bei Schiller dann heißt, als die Götter noch menschlicher waren, waren die Menschen göttlicher. Man kann sich da manche Gedanken zu machen, ob die nun wirklich so menschlich waren und ob die Göttlichkeit der Menschen wirklich so menschlich war dann. Das muss man nicht einfach hinnehmen. Aber das war halt der Traum unserer Klassiker damals, ganz besonders deutlich bei Schiller, mit ziemlich so antichristlichem Affekt bei ihm drin, wie es ja bei Goethe auch nicht gefehlt hat, nicht? Dieser Gedanke, der mit drin steckt. Also die Plastik, die Menschengestalt, die zugleich die Idee des Menschen ist und deswegen die Gestalt der Götter, das ist dann, man merkt, dem gehört eigentlich seine ganze Liebe, das ist so der Höhepunkt von Kunst. Und erklärt deswegen auch, wovon ich gleich zu reden haben werde, das berühmte sogenannte Ende der Kunst. Die Kunst ist natürlich nicht zu Ende. Aber sie ist nicht mehr das Höchste. Auf nämlich diese Dimension jetzt der Plastik folgt dann eben jetzt die differenziertere Kunst, die dann wiederum nochmal so in drei Schritte zerfällt, von eben Gemälde, Dichtung, Musik, das Wort. Wir merken, es wird immer, es ging schon bei den Griechen, ging es nicht mehr um das Gebäude des Geistes, des Gottes, sondern es ging um das Götterbild. Ägypten das Gebäude, Griechenland die Götter, die im Gebäude stehen. Aber was ist mit diesen Statuen? Die leben nicht. Die haben kein Gefühl. Und die Götter sind zu menschlich, die sind unter unserem Niveau, weil die, mit einem Wort gesagt, nicht sterben können. Die haben keine echte Verantwortung. Wie es beim Hölderlin dann noch heißt, über die griechischen Götter schicksallos wie der schlafende Säugling. Unsere eigentliche Tugend von den Kardinalstugenden ist die Tapferkeit. Kein Gott kann tapfer sein, kein Engel kann tapfer sein, nur Menschen. Und wir können tapfer sein, indem wir unser Leben für andere aufs Spiel setzen. So wie der Hektor, der sich da in einer unglaublich bewegenden Szene von seinem Söhnchen Astyanax und von seiner Frau verabschiedet und dann rausgeht und wird dann von dem Achill da 7-mal um die Stadt gejagt, bis er ihn absticht und dann an seinen Wagen bindet und um die Stadtmauern schleift. Nicht? Und oben die Götter prügeln sich darum. Das ist noch nicht mal das Niveau von Kindern. Kein Wunder, dass die daran gestorben sind. Also das muss man einfach sehen, dass das da hineingehört. Das ist also die Grenze, die sich bei der Plastik zeigt von dort her. Und damit hat die Kunst, die ihre Mitte in dieser Darstellung hat, im Anschauen, hat diese Dimension jetzt als Höchstes verloren. Er sagt, wir beugen unsere Knie nicht mehr vor den Bildern. Deswegen sagt er, ist die Kunst nach ihrem Höchsten für uns ein Vergangenes. Natürlich gibt es weiter Kunst. Er geht auch in die Museen und geht in die Opern, wenn er reist, und schreibt da begeisterte Briefe nach Hause. Das ist also völlig klar. Es ist aber nicht mehr das Höchste. Das ist der Punkt. Indem ich aus dem Feld der Anschauung hineingehe in die Vorstellung, nennt er das. Vorstellen heißt, dort wird erzählt. In der religiösen Sphäre wird erzählt, Mythen. Die Bibel erzählt von der Schöpfung. Sie erzählt von Menschwerdung und dem Schicksal Jesu. wird also nicht angeschaut, wie in der Kunst, sondern es wird erzählt. Ich bin hier, es wird also, Sie merken, es wird immer vergeistigter, was dabei herauskommt, und immer weniger unmittelbar im Stofflichen verankert, aber damit auch mit der Möglichkeit, Dinge auszudrücken, die auf den Stufen vorher nicht in derselben Weise auszudrücken waren. Und das ist das, was er hier hinein sieht. Deswegen also die unterste Stufe, die Kunstanschauung, aber schon im Absoluten, denn ich bin hier nicht auf eine bestimmte Volk oder Staat oder so festgelegt, und das sind allgemeine Dinge. Zweite Stufe, die Religionen, über deren Anordnung haben wir schon gesprochen, die davon bestimmt sind, wie scharf ich die Auseinandersetzung und die Trennung, das Negative, in die Gottheit selber eintrage. Und da ist der Höhepunkt eben die Menschwerdung Gottes, die Tod und Auferstehung des Menschgewordenen. Das ist für ihn dann das Absolute und die Spitze, die dort erreicht wird. Also in der Kunst geht es im Schönen um das sinnliche Erscheinen der Idee, Anschauung, griechische Plastik. Die Religion vollzieht jetzt die Versöhnung nicht bloß im Anschauen, sondern im Kult. Hier kommt zur Versöhnung mit Gott im Kult. Um Versöhnung geht es Hegel von Anfang an. Das war diese Zerrissenheit in der deutschen Kleinstaaterei und in all dem. In dieser Verlorenheit, in der verpassten Revolution und all die Dinge, dieser Gedanke Versöhnung des Zwiespalts. Und da haben wir davon geredet, die Versöhnung kann nicht darin bestehen, dass ich sie herbeiführe, sondern dass ich erkenne, dass sie eigentlich immer schon wirkt. Und die Religion macht das nicht mehr bloß im Anschauen der Versöhntheit von Material und Idee, sondern die Religion vollzieht das im Kult. Und zum Kult gehört Kult sagt Ritus, und zum Ritus, zur Erläuterung des Ritus, gehören immer der Mythos, die Erzählungen der Heilsgeschichte. Darum gehört dort die Vorstellung hin. Die etwas schlichte Anschauung wird dann dort in die Vorstellung überschritten, aber es bleibt bei der Vorstellung. Ich hatte schon angesprochen, da lebt und leidet und auch Christus für uns. Die Vollendung bringt das philosophische Begreifen, indem mir das Ganze begriffen wird und ich nicht mehr sagen muss, da tut jemand anders für mich genug und dort sehe ich, dass ich hier erlöst werde, sondern ich erkenne selber auch, das Vernünftige ist wirklich und das Wirkliche ist vernünftig. Und die Differenzen gehören in die Einheit hinein. Dass das hier gegeben ist, sowohl in den grundsätzlichen Strukturen wie in der konkreten Inhaltlichkeit. Deswegen hat Hegel immer gesagt, die Kunst wird zwar abgelöst von der Religion, aber die Religion wird nicht eigentlich abgelöst von der Philosophie, sondern das bleibt irgendwie so ineinander bestehen, ohne dass das richtig klar wird. Und das hat ja, wie ich schon angedeutet habe, dann zur Spaltung in die Rechts- und die Linkshegelianer geführt. Die einen, die gesagt haben, die Religion wird genauso aufgehoben, weg. Und die anderen, die gesagt haben, nein, nein, die bleibt darin bewahrt. Den absoluten Geist, daran läge mir, sollte man nicht, was in der Literatur immer wieder begegnet, mit Gott in eins setzen. Der ist nicht einfach Gott, sondern er ist, mit Hegel gesagt, aus der Phänomenologie, das Wissen Gottes im Wissen des Menschen, und zwar nicht statischer Inhalt, sondern lebendigstes Leben, Prozess und Vollendung in einem. Ich könnte sagen, das System im Selbstvollzug, oder ich habe es auf die knappste Formel versucht zu bringen, zu sagen, es ist subsistente Philosophie und nimmt eigentlich auf, was schon Aristoteles gesagt hat, dass Gott die Noesis Noesios ist, das Denken des Denkens, die Vernunft der Vernunft, die Selbsthelle seiner selbst. Und deswegen zitiert er auch am Ende dann seiner Enzyklopädie, nimmt er einfach diesen Text aus der Metaphysik aus dem 12. Buch heraus und stellt die auf Griechisch an den Schluss, so ein Absatz, wo das von Aristoteles dort geschrieben wird. Dass es darum geht, dass Gott das Denken und das Bewusstsein ist und das Denken denkt eben das Würdigste, was es denken kann, nämlich sein Denken selber. Und in diesem Denken seiner selbst, als Neusis, Noesios, ist also der Geist er selbst. Und was dort in so einer knappen Formel gesagt wird, sagt jetzt Hegel, das ist die ganze Geschichte, die überhaupt unsere Weltgeschichte ausmacht. Das müsste man eben erkennen, dass es das ist und dort hineingehört. Und man kann nicht den Menschen vergötzen und sagen, der ist es. Man kann aber auch nicht einfach Gott für sich nehmen, sondern genau dieser Gesamtvollzug, der ist es eigentlich, in dem geschieht das. In diesem Zu-sich-Kommen des Geistes. Am Schluss der Phänologie sagte das so, dass er sagt, am Ende ist die ganze Welt das Golgotha, die Schädelstätte, die Erinnerung des Selbstweges Gottes. Und er zitiert dann das Wort von Vergil, das Tantae molis erat, so viel Mühe hat es gemacht, um Rom zu gründen, contra urbem, sagt er, so hat es diese Mühe bedurft, dass der Geist zu sich selber kommt. Und schließt dann mit einem Zitat aus dem Kopf und daher nicht ganz korrekt, vom Schiller, dass er sagt, aus dem Kelch dieses Geisterreiches schäumt ihm die Unendlichkeit. Nicht? Also Gott kommt zu sich, der Geist kommt zu sich in diesem Prozess der Welt. Wenn Gott das lassen würde, dann wäre das Ganze fad und bloß erbaulich und hätte nicht den Ernst des Lebens und der wirklichen Radikalität. So also sein Aufriss in Knappheit, und nach der Pause müssen wir uns dann fragen, was ist damit los? Denn ich meine, einen Philosophen vorstellen bedeutet ja mit ihm denken, und dass wir jetzt gucken, was soll man sich zu sowas denken, nicht? Zu diesem Entwurf, was lässt sich dazu sagen? Aber erstmal machen wir unsere Pause. Schönen Dank.